gehört zu den faszinierendsten Orten der Welt. Mit seiner Offenheit, seiner Anziehungskraft, seiner Geschichte, mit all dem, was wir gerne als den echten Berlin-Vibe bezeichnen. Und so macht Berlin auch die Menschen, die hier leben, zu dem, was sie sind. Und sie wiederum verleihen der Stadt ihren eigenen Glanz. Spitzenkoch und Unternehmer Tim Raue ist einer dieser Menschen. Einer, der sich, in Kreuzberg aufgewachsen, vom Vibe seines Berlins inspirieren lässt. Mit diesen Eindrücken die Welt bereist und bekocht und dabei immer sein Berlin führt.
Das sind die Erfahrungen, die ich mir wünsche, die Menschen hier haben. Dieses Direkte, das Klare, das Vibrierende, die Freiheit, die Möglichkeiten und die Offenheit, die Berlin hat und für die mein Berlin steht. Hey.
Willkommen in Berlin. Willkommen bei Berlin Unboxed, dem Visit Berlin Podcast. Mit neuen Perspektiven auf die Stadt. Tim Raue betreibt heute Restaurants auf der ganzen Welt. Er ist Spitzenkoch, Unternehmer, Autor und erfolgreicher TV-Darsteller. Sein neuestes Berlin-Projekt ist das Sphere Tim Raue, das neue Restaurant im Fernsehturm. Josephine von Visit Berlin spricht mit ihm über Essen und Leidenschaft.
Dass ich einfach das Gefühl habe, boah, jetzt bin ich gerade in Singapur, ich spüre diese 29 Grad, ich rieche so richtig dieses Animalische, der Fischsoße mit dem Papaya mariniert, also wo du so ein bisschen durch den Dschungel Singapurs gehst, aber trotzdem weißt, das ist europäische Kochherkunft und das vereint das alles miteinander.
Es geht um Erfolge und Niederlagen, um Verantwortungsgefühl und seine scheinbar grenzenlose Energie auf der Suche nach Neuem.
Ich bin eben auch nicht derjenige, der viel labert, sondern ich mache. Das heißt, ich höre mal zu, ich bin sehr aufmerksam. Immer derjenige, der immer fleißig ist, der nie eine große Fresse hat, der nie aufschneidet, nie rumjammert, sondern eher guckt, die anderen anzutreiben und zu motivieren, aber es selber vor allen Dingen vorlebt.
Euch viel Freude mit der neuen Episode Berlin Unboxed, dem Podcast von Visit Berlin.
Also vielen Dank erstmal, dass du dir für uns Zeit nimmst. Wir wissen, dass du super beschäftigt bist mit all den Projekten, die jetzt gerade anstehen. Also erzähl ruhig nochmal gerne, wo du gerade herkommst, weil du bist wirklich außer Atem.
Ja, außer Atem bin ich, weil ich den zweiten Stock hier hochgelaufen bin. Nein, ich komme gerade aus der Küche im Restaurant Tim Raue, wo wir daran basteln. Wir haben nächste Woche an 5 Tagen 6 Veranstaltungen. Eine davon ist eine Pressekonferenz beziehungsweise ein Show-off einer neuen Kooperation. Dann geht's für mich in die Steiermark und wir sind natürlich kurz vor der Eröffnung des Berliner Fernsehturms, das Restaurant-Store, das Sphere Tim Raue. Und da muss alles nochmal kontrolliert, Probe gekocht werden und all das findet statt. Außerdem habe ich heute Abend ein Event, wo ich 10 Gäste habe, die ein Menü gewonnen haben aus der Magenta-TV-Serie Herr Raue reist. Und mit denen reise ich halt in 5 Gängen auf 5 Kontinente. Und da musste ich gerade nochmal die Gerichte feintunen.
Damit sind wir schon mittendrin im Tim Raue-Universum, das riesengroß ist. Und ihr könnt es in ganz vielen Podcasts und in Fernsehserien und in Büchern nachlesen. Und wir wollen dich jetzt gerne mitnehmen auf eine Reise zurück in die Vergangenheit, zu den Aromen deiner Kindheit. Denn die werden, glaube ich, auch im Fernsehturm eine Rolle spielen.
Sogar eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil ich wirklich überzeugter Berliner bin, also eigentlich sogar Kreuzberger. Der Unterschied manifestiert sich für mich darin, dass Kreuzberg für mich eben in der Zeit, in der ich dort groß geworden bin, in den 70er, 80er und auch Anfang der 90er Jahre, ein Ort eben für Menschen war, die anders waren als die anderen, die zum Teil aus Westdeutschland gekommen sind, um Kriegsdienst zu verweigern, aber auch natürlich all die schillernden Figuren, die auf den Dörfern oder in den Städten in Westdeutschland eben nicht das Gefühl hatten, dass sie dort unbeschwert leben können. Und Kreuzberg war ihr Zuhause. Kreuzberg war der Ort, wo du nackt als Brokkoli angemalt durch die Straße laufen konntest und bist an verschleierten Frauen vorbeimarschiert, an Wehrdienstverweigern und an ganz großartigen Musikern und Künstlern, die eben auch deswegen, weil Kreuzberg so günstig war, es war ja auch so scheiße gelegen und so von der Mauer eingeschlossen, dass da keiner so richtig freiwillig gerne hin wollte, eben Raum hatte, der günstig war. Und sowas zieht halt immer kreative Menschen an.
Aber wie packst du all diese Vielfalt in deine Gerichte jetzt?
Also das ist schwierig, weil wenn ich das wirklich wollen würde, dann müssten wir mindestens 80 Gerichte auf der Karte haben. Bei 8, muss man schon ehrlicherweise sagen, kommen wir da oben in der kleinen Küche ordentlich in die Bredouille. Ich habe als allererstes mich natürlich gefragt, wo die Möglichkeit sich eröffnet hat, das Sphere zu übernehmen beziehungsweise mit dem Fernsehturm zusammen zu betreiben. Was ist das für ein Ort für mich? Und das ist eben das Besondere, ein Fernsehturm, der in der Mitte einer Großstadt steht. Meistens steht er so nicht wirklich zentral, sondern so halbwegs abgelegen. Du hast einen guten Blick. Bei uns immer am Alexanderplatz ist das Ding halt wirklich mitten rein, auch in die Turi-Hochburg reingepflastert. Und es ist halt auch ein Ort, der ganz klar im Osten entstanden ist, der gerade für die Ostberliner und die Brandenburger ein ganz wichtiger Fakt war, wo sie sich einfach auch mal ein bisschen erheben konnten. Und die meisten sind bis heute auf diesen Ort sehr, sehr stolz. Zu Recht muss man auch ganz klar sagen, weil es ein fantastisches Gebäude ist. Ich als Wessi habe halt da immer so ein bisschen neidisch hingeguckt von unserem Funkturm aus und dachte so, boah, schon eine geile Nummer. Und das, was es eben verbindet, ist, dass du von dort eben nicht mehr Ost und West siehst, sondern du siehst Berlin in all seiner Weite, aber auch bis zu seinen Grenzen am Horizont. Und genau das ist natürlich dann auch die Frage, was ist mein kulinarisches Berlin? Eigentlich müssten da noch mehr kulturelle Einflüsse drin sein, aber wir haben gesagt, wir fangen jetzt erstmal mit dem an, was die Basis für uns ist. Und früher wurde eben in dem Fernsehturm, ich möchte da jetzt auch gar niemanden in die Senke stellen, aber nichtsdestotrotz wurden halt Sachen gekocht, um so alle glücklich zu machen. Burger und ich weiß, das hat halt für mich nichts mit Berlin zu tun. Wenn du nach Turin fährst und dort eben in einen Ort gehst, der kulturell kulinarisch bedeutend ist, dann wirst du da keinen Burger zum Fressen kriegen, sondern dann gibt es eben aus Produkten aus der Region Gerichte, die dort funktionieren. Und das wollte ich eben auch. Und das sind für mich halt Königsberger Klopse. Das ist natürlich, dass wir da eine richtig geile Currywurst gemacht haben und eben mit der Landfleischerei Ralf an dem Ding gespielt haben, dass wir anstatt einer Soße zwei Soßen und noch einen Curryschaum drauf haben, um eine aromatische Komplexität zu kriegen, aber trotzdem die Currywurst als Currywurst stehen lassen. Wir haben dann sowas Geiles wie eine rote Grütze auf der Karte, eben mit den besten, frischesten Beeren und verbinden das dann aber mit einer Aromenwelt von Veilchen, von Pondicherry Rosé-Pfeffer. Also ich bringe dann schon meine Typik an Süße, Säure, auch pikanten Noten ganz eindeutig ein. Aber ich wollte, dass jeder Gast, der da hinkommt, eben sofort weiß, ich bin in Berlin, ich bin in Brandenburg, ich bin in Deutschland. Das ist eben das, was du da besuchst.
Und jetzt nochmal zurück zu den Aromen deiner Kindheit. Ich glaube, deine Großmutter spielt da auch mit einer Rolle, habe ich irgendwo schon gelesen zu den zahlreichen Texten, die es schon gibt über die Neueröffnung. Gibt es da ein besonderes Rezept, eine besondere Erinnerung?
Na, meine Großmutter hat tatsächlich Kochen einfach als ihre Aufgabe gesehen und das im positivsten Sinne. Noch heute diskutiert man darüber, wer kocht. Das war halt, wo sie jung war, diskussionslos. Da war eben noch eine Aufteilung, dass die Männer hauptsächlich arbeiten gegangen sind und die Frauen haben einen Job, den übrigens jeder, der das mal gemacht hat, sehr schnell als extrem hart definiert, eben Kinder aufgezogen und den Haushalt geschmissen, Essen gekocht. Und das war ihr Stolz und auch ihre Verpflichtung. Sie hat ihre Pfannen und Töpfe gehabt. Ich werde nie vergessen, sie hatte so einen alten WMF-Topf, der einfach das A und O in ihrer Küche war. Also egal, ob sie Klopse gekocht hat, falschen Hasen abgeschoben hat, Rinderrouladen gemacht hat. Ne? Ohne den Topf ging einfach gar nichts. Das sind so Erinnerungen, die dann natürlich aromatisch damit einhergehen, dass zum Beispiel zu ihrem falschen Hasen gab es immer eine Steinpilz-Rahmsoße und die Steinpilze hat sie von einer Freundin aus der Tschechei gekriegt. Und ihre Königsberger Klopse hat sie tatsächlich so gemacht und das war damals super fancy, dass sie die Kapern nicht in die Soße gemacht hat, sondern das Fleisch damit auch gewürzt hat, was ich übernommen habe. Und das sind eben die Gedanken und ich durfte immer nur alle 6 bis 8 Wochen am Wochenende zu meinen Großeltern und das war für mich ein Fest, weil meine Mutter nicht kochen konnte, also ergo auch für mich nichts gemacht hat. Ich habe im Hort gegessen und eigentlich waren meine hauptsächlichen aromatischen Kindheitserinnerungen, dass meine türkischen Freunde damals mich in ihre Familie mitgenommen haben. Die hatten wirklich sehr, sehr wenig, waren extrem kinderreich, also zwischen 4 und 8 Kindern und trotzdem haben sie den kleinen, dicken Weißen mit dazugeholt und noch verpflegt, weil er eben kein intaktes Elternhaus hatte, was das gewährleistet hätte. Und deswegen ist das zum Beispiel auch eine Küche, mit der ich groß geworden bin, die ich sehr schätze, die ich heute noch ziemlich oft esse. Dann kam irgendwann meine große Liebe für Asien dazu in den 2000ern. Aber das, was eben geblieben ist, ist immer der Stolz, Berliner zu sein und die Gerichte, mit denen ich groß geworden bin, auch weiterzugeben. Ich feiere zum Beispiel auch mein erstes wirklich kulinarisches, absolutes Mörder-Hammer-Erlebnis. Das war Garnelencocktail im KDW. Da war ich 8, das werde ich nie vergessen. Und dann hatte ich halt diese Schale vor mir und diese wirklich, ja, kopfkissenweichen, zarten Meerestiere mit dieser leichten Salzigkeit, als würdest du mit der Zunge über den Gischschaum einer Welle zischen, und dann diese Cocktailsoße und diese Frische der Mandarinen, bittere von dem Endiviensalat, dann die Melone, dann kam irgendwas Pikantes und irgendwelche grünen Kräuter, die ich noch nie früher gefressen habe. Ich kannte nur Wiese. Ich wusste nicht, dass man Kräuter da reinbasteln kann. Das war so geil und ich habe es so unfassbar geliebt. Und da haben wir eben eine Version gemacht, die es dort eben auch geben wird. Und ich hoffe, dass wir damit die Gäste wirklich begeistern können.
Ich glaube, die Gäste werden ganz, ganz tolle Berlin-Erinnerungen mitnehmen. Und auch, ja, auch was die Drinks angeht, arbeitet ihr zusammen mit lokalen Brauereien und ihr habt diesen ganz, ganz tolle Berliner Version des Up-Air Rolls erfunden. Finde ich eine super Idee.
Naja, ich habe mir natürlich die Zahlen angeguckt. Sowas ist ja immer wichtig. Du musst wissen, wenn es einen existierenden Laden gibt, ne, was verkauft sich da, was nicht, und habe halt gesehen, zig Zehntausende Aperol Spritz, ne, und habe gesagt, also auf gar keinen Fall schenken wir da oben ein Prosecco aus und Aperol aus der Industrie Plörrenpulle. Das wird nichts. Und habe mich dann erinnert, dass ich war ein sehr begeisterter Air Berlin Kunde und bin auch sehr, sehr viel mit denen geflogen, dass die so einen Fliegercocktail hat, der wie Aperol geschmeckt hat, aber besser eigentlich, aromatisch besser. Und dann kam eben die Erinnerung, wo kommt das her, von Mampe. Und Mampe macht das eben aus richtigen Früchten, mazeriert das noch. Und dadurch hast du halt diese Mandelaromen, Aprikosenaromen. Und dann musste ich nur noch einen deutschen Sekt finden, der trotzdem finanzierbar ist. Aber du musst dann auch erstmal irgendwo anklopfen und sagen, wir brauchen mal so 5.000, 6.000 Flaschen, Freunde der Nacht, damit das hier was wird bei uns. Und das haben wir glücklicherweise auch gefunden. Und wir sind durchweg im Sphere komplett wirklich regional bezogen auf Berlin und Brandenburg. Natürlich gibt es ein paar Gewürzwelten, die woanders herkommen, aber produkttechnisch bleiben wir hier. Aromatisch machen wir das, was Berlin eben kann. Wir sind lauter, wir sind intensiver, wir sind spaßiger und wir setzen neue Grenzen.
Ihr seid auf alle Fälle spaßiger. Ich habe auch irgendwie dieses nette kleine Reel auf Instagram gesehen, wo du tatsächlich taggst, Tim Raue, finde ich super. Seid ihr denn noch irgendwie, also mit Tim Raue Consulting in deinem ganzen Universum auch noch anders involviert? Wird im Fernsehturm, nur in der Küche oder auch im Design?
Nein, ich bin ja leider jemand, der sich in alles einmischt. Also ist das tatsächlich was? Also mein absoluter Traum oder Berufswunsch wäre gewesen, Interior Designer zu werden. Das Ding ist mir verwehrt, zu Recht verwehrt worden, weil ich das mit der Schule nicht so verstanden habe. Und ich war A, nicht so oft da und dann war auch relativ schnell Feierabend. Und jetzt ist es so, dass ich mich natürlich in alles einmische. Wir haben dort Architekten, die das wunderbar gestaltet haben. Natürlich habe ich versucht, das so zu definieren, wie es für mich auch passen sollte, also sprich Farben und so. Und da haben wir Glück gehabt. Die Anja Nitsch, die Geschäftsführerin, hat ein Bild gefunden aus den 60er Jahren und auf einmal konnten wir jetzt die Stühle, anstatt das in eher dusteren Farben zu machen, in so einem wirklich wahnsinnig geilen Tots Beige, also so ein italienisches Leder wie damals in den 60er, 70er Jahren in den Sportwagen drin. Wir haben Hellblau, wir haben Weiß mit dabei und wir haben Teller kreiert, die habe ich entworfen zusammen mit Asa Selektion, mit denen habe ich schon zwei Tellerlinien gemacht. Macht das jetzt die dritte, wo wir wirklich Teller haben wie von früher. Also groß, schwer, richtiges Porzellan und so dekoriert. Also du hast das Gefühl, als wärst du in den 30er, 20er Jahren in Berlin bei jemandem zu Hause, der so großbürgerliches Porzellan hat. Die Kellner und Kellnerinnen haben schon ein bisschen gejammert. Der eine Teller wiegt 480 Gramm. Also das ist schon, da musst du schon ein bisschen was tragen. Ich habe dann aber sofort gesagt, guckt euch mal an, was die in München beim Oktoberfest schaffen. Da könnt ihr doch locker mitstinken. Wenn die 14 von diesen Maßen tragen können, könnt ihr auch 6 Teller. Nein, das haben wir gemacht. Wir haben natürlich geguckt, dass die Weingläser passen. Das ist für mich immer wichtig. Soll nicht zu Etepetete sein, aber der Wein braucht eben auch Raum, genauso wie der Gast Platz braucht. Wir sind da auch sehr, sehr sensibilisiert. Also das heißt, wir werden nicht vom ersten Tag an den Turm bis oben hin voll basteln, sondern wir gucken natürlich auch, dass das da ganz gut in Seatings funktioniert, also dass wir das in Schichten setzen. Nichtsdestotrotz hoffen wir natürlich auch auf den Hype. Der vielleicht wichtigste Faktor, das zu machen, war einfach auch, dass es von Touristen sehr, sehr gut angenommen wird. Aber gerade Berlin und Brandenburger eben nicht nicht so, wie soll ich sagen, angezogen wurden von dem kulinarischen Angebot, dass der Laden immer ausgebucht war. Und das ist natürlich ein ganz klarer Anspruch, den wir haben. Wir sind aber preistechnisch auch so angetreten, dass wir gesagt haben, wir wollen in unserem Segment funktionieren. Das heißt nicht, dass wir billig sind, aber wir sind auch nicht teuer. Nur muss man ganz klar natürlich sagen, wenn du da hoch willst, dann musst du, das ist eine andere Company, musst du für das Fahrstuhlticket eben zahlen. Du zahlst im Endeffekt für den gigantomanischen Ausblick und das Essen kriegst du in seinem Segment eben für den gleichen und fairen Preis.
Total faires Angebot. Aber weil du gerade sagst, ihr wollt, dass mehr Leute in den Fernsehturm kommen und es gibt ja, ich glaube, 2 Fahrstühle im Fernsehturm. Wie bekommt man denn da alles hoch?
Wir haben 4 Slots am Tag, wo wir die Fahrstühle voll machen dürfen. Es gibt auch keinen Lastenfahrstuhl, was man eigentlich intelligenterweise hätte reinbauen müssen. Deswegen sind auch großartige Neuerungen. Unser F&B-Director, der Sebastian Kubari, hatte eine Wahnsinnsidee, dass wir eben nicht mehr Wasserflaschen hochfahren, sondern einen Filter installieren, eine Pumpanlage, die eben auf 200 Meter hoch geht und jetzt das Berliner Leitungswasser dann dort eben in Flaschen gefüllt, die wir immer wieder spülen können, oben hin und her fahren können. Dadurch sparst du dir aber halt allein eine Fahrt, die du nur mit Wasserkisten hoch und runter bastelst, denn wir haben zwischen 700 und 1200 Gästen am Tag da oben. Es fängt morgens an, im Sommer um 9, im Winter um 10 und geht dann bis abends um 23 Uhr. Ne? Und du hast halt in der Zeit immer und immer wieder Belegungen kommen und gehen. Es gibt Frühstück, es gibt All-Day-Dining und es gibt eben Dinner. Und der wichtigste und größte und wachsendste Markt dort sind eben Veranstaltungen, ne? Dass Gruppen kommen und dort dann, wenn sie in Berlin sind, zu 10, zu 60 bis zu 180 dort essen gehen können.
Das ist schon Wahnsinn, was da auch für eine Logistik und was da alles dahinter steckt. Und doch mal jetzt zurück zu dieser Frage auch am Anfang, wie schaffst du das eigentlich alles? Wo bekommst du Energie her dafür? Oder?
Es sind 2 Faktoren, die das eben ausmachen. Der eine ist ganz, ganz klar, für mich ist eben Arbeit nichts, was negativ konnotiert ist, sondern ich bin jemand, der außerhalb der normalen gesellschaftlichen Normen aufgewachsen ist und der immer Teil der Sozialgesellschaft sein wollte. Ich wollte immer einen Beitrag dazu leisten und nicht nehmen, sondern geben. Und deswegen habe ich wahrscheinlich auch mit der jungen Generation da mein ein oder anderes größeres Problem, weil ich ihnen versuche zu erklären, wenn ihr auch in Zukunft zum Arzt gehen wollt, ohne dass ihr extrem dazu zahlen müsst, dann müsst ihr eben was leisten. Und das reicht nicht, an 4 Tagen in der Woche mal 6 Stunden so Schubidu zu arbeiten, sondern das bedeutet, dass wir alle etwas dazu beitragen. Das ist etwas, was wir als verpflichtend sehen müssen. Und ich selber sehe meinen eigenen Wert eben nur darin, dass ich etwas für andere leiste. Das ist meine ganz persönliche Sicht auf die Dinge. Ich weiß, dass ich da auch mit aufpassen muss. Ich kann niemand anderen das zumuten, was ich mir selber zumute. Ich arbeite halt schon immer 6 Tage in der Woche, oftmals auch 7. Unter 14 Stunden ist bei mir kein Tag zu haben und das geht gerne auch mal so wie die letzten Tage bis 18, 20 Stunden am Tag, wenn eben die Arbeit zu erledigen ist, weil was ich definitiv nicht mache, ist sie aufzuschieben. Ich liebe es, neue Projekte zu machen. Natürlich merke ich auch, dass ich älter geworden bin. Ich habe nicht mehr die Kraft und Energie, die ich mit 30 hatte. Aber auf der anderen Seite kann ich heute eben viel weiser entscheiden, das besser delegieren. Und ich war immer Teil, und das ist vielleicht die zweite Antwort auf die Frage, immer Teil eines Teams. Also ich bin jetzt nicht der Wunderwutzi hier oder der Superstar, sondern ich bin eben derjenige, der in der Lage ist, großartige Teams zusammenzustellen, der den Menschen sehr viel Vertrauen entgegengibt um sich herum. Und die vor allen Dingen in führenden Positionen sind, die sind sehr lange dabei, weil sie eben wissen, dass ich für sie da bin, mit ihnen da bin, aber dass ich nicht derjenige bin, der sich dann darauf abfeiert, dass ich auf irgendeinem Cover stehe oder mich irgendjemand auszeichne, sondern der das immer mit den anderen teilt. Es ist auch immer so schön, umso bekannter du wirst, umso mehr reden ja Menschen über dich. Und was ich manchmal ganz spannend finde, wenn ich irgendwo sitze, relativ versteckt, und dann höre, wie Menschen über mich sagen, so, ja, der ist ja auch so voll arrogant und so, und der andere, ja, so habe ich den auch erlebt, und dann hingehen kann, auf die Schulter tippen kann und sagen, ich bin mir ganz sicher, ich bin extrem gut in Gesichtern, wir beide sind uns nie begegnet. Und sie erzählen gerade blanke Scheiße, sie sind mir nie begegnet, weil wenn jemand mit mir gearbeitet hätte, dann weiß er, ich bin immer derjenige, der am härtesten von allen ranklotzt, der immer fleißig ist, der nie eine große Fresse hat, der nie aufschneidet, nie rumjammert, sondern eher guckt, die anderen anzutreiben und zu motivieren, aber es selber vor allen Dingen vorlebt.
Also so, was ich jetzt gesehen habe von dir, habe ich dich auch sehr als Mentor erlebt für andere und auch mit diesem ganzen Universum, mit dem Tim Raue-Universum, was du aufgebaut hast, da schwingt ja auch noch eine ganz andere Verantwortung mit, einmal zu deinem Team, aber einmal auch zu diesem ganzen Unternehmensnetzwerk, das da inzwischen drinsteckt und wie viele Leute da wieder drinstecken. Also so gesehen bist du eigentlich der Berlin-Botschafter schlechthin.
Das ist sehr schön zu hören. Ich bin nicht so für Lob zu haben. Ich bin glücklicherweise ein ganz naives Kerlchen. Das bedeutet, ich mache mir nie bewusst, für was ich alles verantwortlich bin. Ich glaube, wenn ich das machen würde, würde ich so viel auf meinen Schultern tragen, dass ich mich nicht mehr bewegen könnte. Ich bin eben auch nicht derjenige, der viel labert, sondern ich mache. Das heißt, ich höre mal zu, ich bin sehr aufmerksam, ich komme in den Raum, ich merke sofort, was funktioniert, was nicht. Ich kriege sehr schnell raus, wer für was verantwortlich ist und dann drehe ich an den Stellschrauben. Das ist eben was, wo ich meinen Job drin sehe. Und wann immer jemand eine Frage hat, ich habe eine Antwort. Wenn immer jemand ein Problem hat, ich finde eine Lösung dafür. Das ist mein Job in dem Universum, in dem ich lebe. Aber ich bin halt auch, das sage ich auch voller Überzeugung, eben ein Egozentriker. Und wenn man das Wort dann mal im Duden nachschlägt, dann steht da, das ist jemand, der sich eben seine Welt um sich herum geschaffen hat und der darüber entscheidet. Und das bedeutet auch, ich entscheide, wann ich jemandem die Tür aufmache, wann ich ihm Zeit gebe und wann nicht. Weil das, was natürlich passiert ist, ich kriege jeden Tag aber dutzende E-Mails, wo Menschen was von mir wollen. Ich soll bei ihnen kochen, ich soll sie mentoren, sie wollen eine Stunde, eine halbe, das kann ja nicht so schlimm sein. Da brauchen wir einen Weihnachtsgruß, da brauchen wir einen Hochzeitsgruß, da hat mein Onkel Geburtstag. Da definiere ich dann schon ganz klar, wem gebe ich diese Zeit und wem nicht. Und das ist halt was, wo du auch aufpassen musst, dass du dich nicht verlierst und nicht zerreißt. Und ich bin als allererstes immer für meine Familie da, dann als nächstes für das Team, für die Mitarbeiter, für meine Partner um mich herum. Dann kommt ganz, ganz lange nichts und dann kommt der Rest der Welt. Und da gucke ich mir eben auch sehr genau an, wem gebe ich Zeit und wem nicht.
Ist denn möglich, diesen Tim Raue-Geschmack, den es ja wirklich gibt, also von dem Kolibri-Geschirr, das du auch in deinem Restaurant hast und jetzt im Fernsehturm die nächste Edition, bis hin zu den ganz besonderen Gerichten, die bisher ja immer asiatisch inspiriert waren, jetzt glaube ich kommen auch neue Sachen. Ja. Kann man deinen Geschmack so auf den Punkt bringen oder wandelt der sich auch mit dir?
Na, es ist definitiv eine Entwicklung. Also wo ich jünger war, war jeder Teller im Endeffekt wie ein Schrei nach Aufmerksamkeit und in dem Fall war der Schrei nach Aufmerksamkeit halt absolut überwürzt. Also das war egal, welches Stück Fisch da drauf lag. Die Soße hat es immer weggebügelt und dann gab es noch süße Säure, Schärfe. Also ich weiß, wo ich 2000 Berliner Meisterkoch geworden bin, also vor 25 Jahren, da habe ich einen Gang gekocht. Das war ein Heilbutt mit einem Erbsenpüree, mit einem Salat von geraspeltem Papaya, gezupfter Königskrabbe und noch einer süß-sauren Soße von Schweinsfüßen. Und da saß ein alter Sternekoch, also alt, war damals in meinem Alter, Anfang, Mitte 50, der dann gesagt hat, also das hat ja Aromen und Intensität für mindestens 2 Gerichte auf dem Teller. Dann habe ich gedacht, du alter Sack, was willst du überhaupt von mir? Heute kann ich das natürlich besser nachvollziehen und ich habe dann bei dem gegessen und da bin ich am Tisch bald eingeschlafen. Ich fand das so langweilig. Es war so, der war halt auf der Suche nach Harmonie, das war seine Schönheit. Und ich bin halt, wenn ich das vergleichen soll, französische Küche ist so wie eine große Ouvertüre von Bach, Beethoven, Mozart, das bin ich nicht. Ich bin ein kleines Rotzgehör aus Kreuzberg. Ja. Ich bin Hausmusik. Ich bin eben was, wo du einen wummernden Beat hast, wo du wunderbare, seelenvolle Vocals darüber hast, wo Emotionen stattfinden, wo Ecken und Kanten. Ich bin halt Berlin. Ich bin zu laut, ich bin zu intensiv. Wenn du es nicht magst, dann verpiss dich.
Ich finde es so toll, dass jedes Gericht eine Geschichte hat und du diese Geschichten nach Berlin reinbringst, aber jetzt auch natürlich raus aus der Stadt.
Ich denke, dass das ein Erfahrungsschatz ist. Also natürlich kannst du extrem gut kochen und du kannst damit auch sehr erfolgreich sein. Deine Gäste können glücklich sein, du kannst Sterne, Punkte, Pfannen, ich weiß nicht was kassieren. Ich glaube, das, was den Unterschied ausmacht, ist, wenn du eben Geschichten dazu erzählst, weil das fesselt die Menschen. Ich bin nicht der Meister des neuen Gerichtes. Also das heißt, ich bringe nicht jedes Jahr ein Dutzend neue Gerichte raus. Das war ich aber nie. Ich war nie der besonders Kreative. Aber das, was ich eben mache, ist, ich mache mir sehr viel Gedanken um so ein Gericht. Wo kommt das her? Wo soll das hin? Wen will ich damit erreichen? Was löst das bei mir aus? Und wenn ich das nicht transportieren kann, wenn ich dir jetzt einfach nur einen Teller hinstelle mit diesem Halbo zum Beispiel, der Erbse und dem Papaya-Kram, dann ist das nicht. Was ich damals noch nicht konnte, war auch diesem alten Herrn zu erklären, das war meine erste Reise nach Singapur. Und das war das, was ich dort erlebt habe. Eben Aromen und Gewürzwelten aus Thailand, Vietnam, China. Alles in so einem Melting-Pot-Ort zusammengebracht. Und heute weiß ich eben, wenn ich so ein Gericht kreiere, dass ich genau diese Geschichte auch erzähle. Dass ich sie weitergebe an die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter geben sie dann an die Gäste. Damit die Gäste eben nicht nur einen Teller hingestellt kriegen, der lecker schmeckt. Sondern, dass sie kurz die Augen schließen können. So mache ich das nämlich, wenn ich sowas höre. Und eine Reise dahin mache, dass ich einfach das Gefühl habe, boah, jetzt bin ich gerade in Singapur, ich spüre diese 29 Grad, 88% Luftfeuchtigkeit, ich rieche so richtig dieses Animalische der Fischsoße, mit der Papaya mariniert ist, ich rieche das Meer durch die Königskrabbe, ich spüre den Heilbutt, der gefangen wurde und das dann Europäisierende des Erbsenpürees, was aber trotzdem Kaffeelimette, Zitronengras hat, also wo du so ein bisschen durch den Dschungel Singapurs gehst, aber trotzdem weißt, das ist europäische Kochherkunft und das vereint das alles miteinander.
Wo gehst du denn in Berlin essen zum Beispiel?
Ich muss dazu sagen, ich bin generell nur essen. Ich koche für mich nicht, das habe ich noch nie geschafft. Ich habe unzählige Therapien gemacht, um für mich Zeit zu finden. Ich habe ein großes Problem damit, mich selber wertzuschätzen. Also ich bin immer der Meinung, dass ich nicht genug arbeite, nicht genug leiste und nicht genug eben tue, damit meine Gäste, die Menschen um mich herum glücklich sind. Und ich selber habe tatsächlich den größten Kampf mit mir, Zeit für mich zu finden. Das Schönste, was es für mich gibt, also Essen ist zum Beispiel nicht mein Wichtigstes, sondern das Schönste für mich ist, Zeit für mich zu finden. Also mit meiner Frau Zeit zu haben, spazieren zu gehen. Ich bin ein ganz faules Schwein, wenn ich mir das gönne und zugestehe, und dann kuscheln wir auf der Couch oder Mittagsschlaf. Ja. Also das Größte, das Allergrößte in meinem Leben ist Mittagsschlaf. Das Zweite ist dann halt Yoga zu machen. Das liebe ich sehr und ich kriege es trotzdem nicht hin. Ich bin der totale Vollpfosten, wenn es um Bewegungsabläufe geht. Ich kann zum Beispiel keine Tanzschritte lernen. Ich mache seit 20 Jahren Yoga. Ich kann mir keine beschissenen 3 Übungen hintereinander merken. Ich krieg's einfach nicht. Es ist so, als würde mein Gehirn sagen, brauchst du nichts, mach dir jemand vor. Und dann kommt Essen. Ich liebe aber auch Shoppen. Ich bin der totale Konsumfreak. Ich kann mich unfassbar inspirieren lassen, wenn ich neue Stoffe, Farben, Muster sehe. Das ist was, was ich, also es gibt fast nichts, was so stark ist, Kunst noch, was mich so inspiriert. Und wenn ich essen gehe, dann gehe ich tatsächlich am liebsten in Läden, wo die Menschen mich kennen und in Ruhe lassen. Also das heißt, wo ich in der Ecke sitzen kann, wo kein junger Koch oder Köchin mir zeigen möchte, wie toll sie kochen können, wo ich ein bisschen vor den anderen geschützt werde, damit ich eben gerade, wenn ich mit meiner Frau essen bin, nicht 20 Gäste am Abend am Tisch habe, die sagen, können wir mal ein Foto machen? Und wir haben halt Dinner Night, das ist immer scheiße. Ich erzähle das natürlich trotzdem, ich gehe total gerne ins Dodeli. Ich finde, dass das die beste südchinesische Küche ist. Die Auberginengerichte sind to die for und vor allen Dingen das zweierlei Schweinebauch, leck mich am Arsch, ist das geil. Dafür würde ich wirklich um die ganze Welt reisen, um das hier zu essen. Ich habe einen Lieblingsitaliener, die Osteria Centrale, die ich von Herzen liebe. Roberto und Mila sind so unfassbar nette Gastgeber. Roberto kocht mit den besten Produkten, die für mich beste italienische Küche in der Stadt. Ich liebe es, zu Papaya zu gehen oder dort Essen abzuholen, weil sie einfach grandios thailändisch kochen. Und mein zweites zu Hause ist das Good Friends, da gehe ich seit, boah, ich glaube, bald 30 Jahren hin und esse halt auch Sachen, die nicht auf der Karte stehen. Sowas muss man dann eben auch wissen. Mein Freund Duck hat fantastische Restaurants auf der Kantstraße, ob es Funky Fish ist, das 893. Aber was ich auch besonders liebe, seine Hommage an seine Mutter, das Madame No. Da gibt es Bunbo Nambo. Das ist so mein absolutes Highlight. Das kann ich jeden Tag fressen. Das ist eine Bowl mit warmen Reisnudeln, mit gegrilltem Rindfleisch, Salat drin, bisschen Fischsoße, noch ein paar Chilis oben drauf. Und das ist einfach Nahrung für Geist, Seele. Du hast eine Energie, eine Leichtigkeit danach. Das finde ich ganz großartig.
Wenn du jetzt einen Wunsch haben dürftest, was Leute aus Berlin, also die nach Berlin zu Besuch kommen, was sollen die mit rausnehmen in die Welt?
Wofür Berlin eigentlich steht. Und Berlin steht nicht für die Zugezogenen, die dann hier um 22 Uhr die Bullen rufen, weil es ihnen zu laut ist, sondern Berlin ist ein Ort, der dir eine Freiheit gibt, so zu leben, wie du bist. Und zwar so, wie du es selbstbestimmt willst. Es gibt viele, die heute in Berlin leben, die uns erzählen wollen, wie wir was zu machen und zu tun haben. Was sie dabei vergessen ist, dass der Berliner schon immer darauf geschissen hat, was ihm andere sagen wollten, sondern der Berliner hat schon immer frei gelebt. Und mit frei meine ich eben, dass er sich an gewisse Normen und natürlich auch soziale Gepflogenheiten gehalten hat, aber dass ihm eigentlich egal war, welche Religion, welche Sexualität und welche Hautfarbe jemand hatte, was er macht, sondern ob er eben einfach eine ehrliche Haut ist oder nicht. Und das sind die Erfahrungen, die ich mir wünsche, die die Menschen hier haben, dieses Direkte, das Klare, das Vibrierende, die Freiheit, die Möglichkeiten und die Offenheit, die Berlin hat und für die mein Berlin steht. Und da muss man aufpassen, da wird medial heute viel Zickimicki drum gemacht. Es gibt viele, die eben mit einer Attitüde hier durch diese Stadt laufen, die keine Berliner sind. Und damit meine ich ganz bewusst, ob die hier geboren sind oder nicht, die sich hier so aufführen, das brauchen wir nicht. Wir brauchen niemanden, der uns erzählt, wie wir zu sprechen, zu atmen, zu denken haben, sondern das machen wir hier schon seit Jahrzehnten sehr, sehr selbstständig. Und das ist eben was, was uns ausmacht. Und wir sind immer klar. Und wenn ich solche Pfeifen sehe und sie mir meinen Weg kreuzen, dann sage ich ihnen das auch, hört auf, uns zu erzählen, was wir zu tun und zu lassen haben, sondern begreift einfach, Berlin hat immer deswegen funktioniert, weil jeder so sein konnte, wie er will. Seid doch einfach, wie ihr seid. Erzählt uns nicht, wie wir euch zu handeln haben.
Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Vielen, vielen tausend Dank für das Interview. Viel Glück mit all deinen Projekten. Viele kuschelige Stunden auf der Couch.
Dankeschön. Mein Großvater hat immer gesagt, und das ist wirklich was, was mir mindestens einmal am Tag aufpoppt, ist, das Glück ist mit den Tüchtigen. Und ich versuche jeden Tag tüchtig zu sein, damit das Glück eben in meinem Leben ist, damit ich gesund bleibe und damit es den Menschen um mich herum gut gehen kann. Das betrifft natürlich die Gäste, aber vor allen Dingen erstmal das Team, weil ohne die, das muss ich auch ganz klar sagen, ohne die Partner, ohne die Mitarbeiter wäre das alles nicht möglich.
Toll, Dankeschön.
Schön, dass es bei uns in Berlin neben vielen anderen Dingen Macher und Visionäre wie Tim Raue gibt. Es braucht sie, um Berlin zu eben dieser faszinierenden Stadt zu machen. Tim Raue und seinem Team einen fantastischen Start mit dem neuen Restaurant und schön, dass ihr ein Teil Berlins seid. Wir sehen uns im Fernsehturm. Berlin Unboxed, der Visit Berlin Podcast. Auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast oder Deezer. Folgt uns auf Instagram, Facebook oder YouTube und entdeckt Berlin mit der About Berlin App, dem digitalen Stadtführer für Berlin-Geschichte. Alle Infos auch auf visitberlin.de.